Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Peter Gisling.
Es ist Mittag in Kasan. Autos zwängen sich unter der sengenden Sonne durch die Tukai-Straße. In einer Seitengasse bieten Händlerinnen und Händler an ihren Ständen unter offenem Himmel Hemden, Tücher oder Schuhe feil. Und vom Minarett der grün getünchten Moschee nebenan wird über Lautsprecher zum Mittagsgebet aufgerufen. Auch in anderen Stadtquartieren von Kasan ist jetzt der Muezzin zu hören. Ein bisschen später und nur wenige hundert Meter von der grünen Moschee entfernt erklingt an der Mussa-Dschalil-Straße das Glockenspiel der russisch-orthodoxen Peter-Paul-Kirche. Und drinnen im kühlen Kirchenraum der Peter-Paul-Kirche feiert, begleitet von einem Chor, die russisch-orthodoxe Kirchgemeinde ihren Gottesdienst. Kasan, die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, liegt etwa 900 Kilometer östlich von Moskau an der Wolga. Sie war einst das sunnitische Zentrum der Wolga-Bulgaren, der goldenen Horde der Nachkommen von Genghis Khan. Bis im Jahr 1552 der russische Zar Iwan der Schreckliche die Stadt eroberte. Heute zählt Kasan etwas mehr als 1 Million Einwohner. Die ethnischen Tataren, welche sich zu einem modernen sunnitischen Islam bekennen, sie stellen etwa 50% der Stadtbevölkerung. Die andere Hälfte setzt sich vorwiegend aus Russinnen und Russen zusammen, welche mehrheitlich der russisch-orthodoxen Kirche angehören oder auch atheistisch sind. Mit dem Überfall und der Eroberung des muslimischen Khanats im 16. Jahrhundert hatte Zar Iwan der Schreckliche den Islam zuerst mal zu unterdrücken versucht und dabei die meisten Moscheen in der Region schleifen lassen. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm dann die russische Zarin Katharina II. Einen Kurswechsel vor und erlaubte es den Tataren, Moscheen wieder aufzubauen und ihrem Glauben nachzugehen. Mittlerweile sind allein in der tatarischen Hauptstadt Kasan die Minarette von über 40 Moscheen zu sehen. Auch zahlreiche christlich-orthodoxe Kirchen, welche unter Stalin zerstört oder umgenutzt wurden, erstrahlen heute mit ihren goldenen Kuppeln wieder in ihrem vollen Glanz. Und innerhalb des Kremls von Kasan ist in den letzten Jahren als Ersatz für die damaligen Zerstörungen die neue Kul-Scharif-Moschee errichtet worden. Diese Moschee mit ihren 4 hohen und schlanken Minaretten überragt auf der Kremlanhöhe in Kasan alle anderen Gebäude der Stadt und gilt als größte Moschee von ganz Europa. Der große Moschee-Vorplatz, welchen quadratische Steinplatten zieren, bietet Raum für bis zu 10.000 Gläubige, erklärt Elsara Sitikova, eine tatarische Fremdenführerin. Ja, der Vorplatz, so sagt sie, sei auch nach Mekka ausgerichtet.
Каждый квадрат показывает место вредомолящихся мусульман, причем вся площадь с квадратами, да, ориентирована на Мекку, место, куда молится каждый мусульманин. В Казани это на юго-запад.
Zusammen mit der benachbarten christlich-orthodoxen Marie-Verkündigungskathedrale gilt die Kul-Scharif-Moschee in Kasan als Symbol für ein friedliches Zusammenleben der muslimischen und christlich-orthodoxen Bevölkerung in ganz Tatarstan. Und tatsächlich, wo und wann auch immer man Menschen in Kasan anspricht, die meisten bestätigen, dass es kaum interreligiöse oder ethnische Konflikte gebe. Ja, viele sind stolz auf die friedliche Koexistenz von Christen und Muslimen. Hier in Kasan leben wir Christen und Muslime friedlich zusammen. Wir haben sehr ähnliche Wertvorstellungen. Die moralischen und menschlichen Werte von Muslimen und Christen unterscheiden sich auch kaum. Deshalb haben wir in Kasan keine interreligiösen Probleme. Wir haben keinen Zwist aufgrund unserer Glaubenszugehörigkeit. Ich als Christ habe viele muslimische Freunde. Jeder soll doch glauben können, was er will. Ich habe eine muslimische Freundin, die einen Russen geheiratet hat. Ihr Kind erzieht sie nach christlichen Prinzipien, bleibt selbst aber Muslimin. Wir haben ja letztlich ein und denselben Gott. Es spielt keine Rolle, man kann hier als Muslim oder auch als Christ leben. Wir feiern eigentlich alle religiösen Feiertage zusammen, die christlichen Ostern, das Weihnachtsfest, aber auch die islamischen Feiertage Kurban Bayram oder Urasa Bayram. Und wir statten uns bei diesen Gelegenheiten oft auch gegenseitige Besuche ab. Das friedliche Miteinander hat sich historisch so ergeben, aber auch die Rolle des langjährigen Republikspräsidenten Jaimiev darf dabei nicht vergessen werden. Mit wem auch immer man spricht, oft wird auf den mittlerweile 73-jährigen Politiker und langjährigen tatarischen Präsidenten Mentimer Jaimiev verwiesen. Viele Beobachter in Kasan erklären denn auch, es sei insbesondere ihm zu verdanken, dass die russische Teilrepublik Tatarstan innerhalb Russlands bis anhin eine gewisse Eigenständigkeit bewahren und sich auch wirtschaftlich zum Teil besser entwickeln konnte als andere russische Regionen. Jaimiev war einst Sekretär der Kommunistischen Partei seiner Republik, dann, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde er zum Präsidenten von Tatarstan gewählt, ein Amt, das er bis vor wenigen Monaten bekleidet hatte. Heute amtet Mentimer Jaimiev als Berater seines Nachfolgers Rustam Minichanov, welcher im Unterschied zu Jaimiev nicht vom Volk gewählt, sondern lediglich von der Moskauer Staatsführung ernannt wurde. Obwohl Jaimiev jetzt also nicht mehr tatarischer Präsident ist, er gilt nach wie vor als der starke Mann, die bestimmende Kraft in der russischen Teilrepublik. Dies unterstreicht nicht zuletzt auch das feudale, eigene Palastgebäude und das Personal, welches Jaimiev auch jetzt noch in der Beraterfunktion zur Verfügung stehen. In einer großen, säulenverzierten Halle mit Marmorboden und breit ausladenden Kronleuchtern erinnert der kleingewachsene Jaimiev mit seinen buschigen grauen Augenbrauen im Interview daran, wie er in den 90er Jahren dem damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin weitgehende Autonomierechte für seine Republik Tatarstan abgerungen und Moskau im Gegenzug die Loyalität des wirtschaftlich wichtigen Tatarstans zugesichert hatte. Dieser ganze Weg seit der Perestroika war von unserem Wunsch nach politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit geprägt. Dies war ein allgemeines Verlangen und hatte eigentlich nichts direkt mit unseren Konfessionen oder mit Nationalitätenpolitik zu tun. Jelzins Nachfolger Wladimir Putin hat später einzelne Autonomierechte für Tatarstan wieder eingeschränkt. Und in diesem Frühsommer hat Jaimiev einem indirekten Druck von Moskau nachgegeben. Er hat mehr oder weniger freiwillig sein Amt dem Nachfolger Rustam Minichanov, einem eher farblosen Technokraten, übergeben. Er sei sich sicher, meinte Jaimiev, dass es ihm auch mit längerfristiger Perspektive gelungen sei, vor allem wirtschaftspolitisch wichtige Sonderrechte für Tatarstan zu sichern, was sich nicht nur für Tatarstan selbst, sondern auch mit Blick auf ganz Russland konstruktiv auswirke. Ja, in den Jahren des Umbruchs sei es nicht immer einfach gewesen, für einen geschickten Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessengruppen in Tatarstan zu sorgen. Vieles sei damals eben beinahe unkontrollierbar in Bewegung gewesen.
Ambitiösen Leute, die
Ich befürchtete damals oft, dass es, wenn auch nur zufällig, zu einer Prügelei oder zu einem schlimmen Streit zwischen Russen und Tataren kommen könnte, etwa am Rande einer Massenkundgebung. Solche Kundgebungen gab es ja damals, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, fast rund um die Uhr. Und wenn sich zwischen Russen und Tataren die Situation zugespitzt hätte, ja dann hätte dies doch von einigen Kräften leicht ausgenutzt werden können. Immerhin, Schaimiews Bilanz kann sich sehen lassen. Die Republik Tatarstan, die mit 67.000 Quadratkilometern flächenmäßig gut anderthalb Mal so groß ist wie die Schweiz, Tatarstan hat sich in den letzten 20 Jahren wirtschaftlich verhältnismäßig gut entwickelt. Dank den eigenen Öl- und Gasvorkommen, aber auch dank einer geschickten Landwirtschafts- und Industriepolitik. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben in Tatarstan zudem sowohl der Islam wie auch die christlich-orthodoxe Kirche eine eigentliche Renaissance erlebt, ohne dass dadurch die friedliche Koexistenz der Angehörigen dieser beiden Konfessionen in Tatarstan gestört wurde. In den Einkaufsgeschäften und Straßen von Kasan erkennt man zwar allein an der Kleidung der Frauen, wer der tatarischen und wer der russischen Volksgruppe angehört. Jene Frauen, die sich durch ihr Äußeres deutlich als Tatarin und Muslimin zu erkennen geben, tragen auffallend farbenfrohe, länger geschnittene Röcke. Ihr Kopfhaar binden einige mit einer grellfarbenen Stoffschleife elegant zusammen. Burkas tragen die sunnitischen Musliminnen nicht, auch keine grauen Kopftücher. Nein, sie geben sich stolz und meist auch äußerst farbenfroh als Tatarinnen zu erkennen. Die jungen Russinnen wiederum erkennt man zu dieser Jahreszeit meist an ihren Minijüps und daran, wie sie mit zum Teil hohen Absätzen geschickt über schwierigstes Kopfsteinpflaster balancieren. Die wohl wichtigste Beobachtung aber ist: In der Kasaner Fußgängerzone, wo tagsüber meist aufdringlich Musik aus Lautsprechern scheppert, überall in der Stadt sind Tataren und Russen oft in gemeinsamer, ethnisch gemischter Runde anzutreffen. Stellt sich die Frage, auf was die weitgehend friedliche Koexistenz der beiden Volksgruppen, der sunnitischen Tataren und der orthodoxen Russen, zurückzuführen ist. Anastasi Metkin ist der russisch-orthodoxe Erzbischof von Tatarstan. Er trägt einen schwarzen, um den Hals geschlossenen Mantel und hat einen langen grau-weißen Bart und sein lichtes Kopfhaar nach hinten gekämmt. Wir treffen ihn in seiner Residenz in einem Außenquartier von Kasan. Der Islam hier in Tatarstan war schon immer unseren christlichen Werten sehr nahe, erklärt der oberste christliche Kirchenführer der russischen Teilrepublik.
Наш ислам, он более такой приближающийся к общехристианским таким нравственным этим принципам.
Vielleicht, so der Erzbischof, vielleicht sei die friedliche Koexistenz von Christen und Muslimen in Tatarstan auch darauf zurückzuführen, dass beide Konfessionen in dieser Region einst unterdrückt worden seien. Wissen Sie, in den letzten Jahren stellen wir nicht nur eine Wiedergeburt des Islam, sondern auch eine Renaissance der Orthodoxie fest. Wir hatten ja beide schwer an den Lasten der Sowjetära zu tragen. Die Tatsache, dass ich Sie hier in einem Außenquartier von Kasan empfange, ist übrigens auch eine Folge der Verbannungspolitik der sowjetischen Zeit. Chruschtschow wollte damals, dass die religiösen Treffpunkte möglichst weit weg aus den städtischen Zentren verbannt werden. Auch anlässlich einer Audienz bei Guzman Hasrat Ischakow beim Mufti von Tatarstan ist, was die Koexistenz der Glaubensgemeinschaften anbetrifft, Ähnliches zu vernehmen. Im Unterschied zu seinem christlichen Kollegen aber empfängt er uns in einer Residenz ganz im Zentrum von Kasan. Der Mufti vertritt einen außerordentlich aufgeschlossenen Islam, der sich, so erklärt er, auch den jeweiligen staatlichen Verfassungen unterzuordnen habe und sich auch eingliedere neben und parallel zu anderen Glaubensrichtungen. Es sei nicht richtig, danach zu fragen, weshalb die Muslime in Tatarstan besonders tolerant seien gegenüber Andersgläubigen. Ihre offene Haltung, so der Mufti, habe nämlich nichts mit Toleranz, sondern mit Respekt zu tun. Toleranz würde ja nur bedeuten, dass beispielsweise Angehörige verschiedener Nationalitäten einander einfach dulden. Bei uns in Tatarstan aber geht es nicht um eine Duldung, es geht um mehr, um aufrichtigen gegenseitigen Respekt. Angesprochen auf radikale Islamisten, meint Mufti Ishakov, in Tatarstan gäbe es jedenfalls keine Imame, welche etwa als Bestrafung für Ehebruch, der Steinigung von Frauen das Wort redeten. Solch extremistische Haltungen, so der Mufti, hätten letztlich auch nichts mit dem Islam gemein. Extremistische Forderungen gewisser Muslime, etwa im Nordkaukasus, in Afghanistan oder auch in Zentralasien, führe eher vor allem auf einen niedrigen Bildungsstand der dortigen Imame zurück, denen man das Handwerk legen solle.
Вот тот менталитет, интеллект татарина-мусульманина, он отличается.
Der Intellekt und die Mentalität der Muslime hier in Tatarstan unterscheidet sich sehr von jenen der Moslems in Usbekistan oder von jenen im Nordkaukasus. Wir leben seit Jahrhunderten in Zentralrussland, haben gelernt, friedlich mit Angehörigen anderer Glaubensrichtungen zusammenzuleben, ohne dass wir dabei unsere eigene Religion vernachlässigen. Das ist das, was bei uns etwas anders ist als anderswo. Der christliche Erzbischof Metkin wiederum kann solches nur bestätigen. Zudem, so meint er mit gezieltem Hinweis Richtung Schweiz, die Ausübung des Glaubens müsse doch in aller Offenheit stattfinden können und sollte möglichst nicht verdrängt, nicht verbannt werden.
Наверное, надо чаще общаться друг с другом.
Überhaupt, man muss doch miteinander kommunizieren. Ich verstehe jene Politik nicht, welche beispielsweise Moscheen und Minarette möglichst aus dem Blickfeld der Bevölkerung verdrängen möchte. Alle, welcher Religionszugehörigkeit auch immer, alle sollten sich doch offen in die Augen blicken können. Das weitgehend friedliche Miteinander der Ethnien in Tatarstan hat gewiss auch mit dem verhältnismäßig hohen Lebensstandard zu tun. Wenn es wirtschaftlich gut läuft, falle es der Regierung wohl weniger schwer, die verschiedenen Interessengruppen auch zufriedenzustellen und zu einigen. Juri Alaev ist Chefredaktor der russischsprachigen tatarischen Tageszeitung «Vremya i Djengi» – «Zeit und Geld». Und für ihn steht außer Zweifel,
то есть, обобщая, можно сказать, что Татарстан по-прежнему вполне успешно эксплуатирует свою марку, свое политическое лицо и вот свою особость.
Die russische Teilrepublik Tatarstan habe es eben in den letzten Jahren sehr gut verstanden, gegenüber der Zentralmacht in Moskau ihren besonderen Status in die politische Waagschale zu werfen. Ja, Tatarstan habe in den letzten Jahren wegen seiner Besonderheiten immer wieder profitiert. Chefredaktor Alaev schmunzelt, als er auf das Verhandlungsgeschick von Schaimiew angesprochen wird. Ja, er meint, Tatarstans früherer Präsident habe damals in den 90er Jahren den russischen Präsidenten Boris Jelzin gewissermaßen ausgetrickst.
Когда нужно было торговаться с Москвой по вопросам тех же самых налоговых преференций,
als es darum ging, über die Steuerabgaben Tatarstans zugunsten Moskaus zu verhandeln, erklärte Schaimiew gegenüber Jelzin beispielsweise, «Siehst du, Boris, was geschieht? Mein Volk ist unruhig, die Situation könnte leicht außer Kontrolle geraten. Du musst uns entgegenkommen. Wenn wir die Mehrwertsteuerabgabe nicht bei uns behalten, hier bei uns rückinvestieren können, so ist die Gefahr groß, dass es hier in Tatarstan zu einem zweiten Tschetschenien kommen könnte.» Diese Worte hatten auf Jelzin gewirkt. Tatarstan bekam, was es wollte, und die Unruhen waren bald vorbei. Dann, vor einer weiteren Verhandlungsrunde mit Moskau, gab es wieder Kundgebungen. Dieses Instrument hat Schaimiew sehr offensiv und erfolgreich genutzt. Mit dem heutigen Ministerpräsidenten und früheren Staatspräsidenten Wladimir Putin hatte Schaimiew später allerdings weniger leichtes Spiel. Trotzdem, so meint Chefredaktor Alayev,
пользуясь своим статусом, политическим весом, да, постоянно подчеркивая, что вот это уникальное.
Шаймиев hat unser politisches Gewicht auch unter Putin geschickt ausgenutzt. Er betonte bei jeder Gelegenheit, dass man die besondere Situation von Tatarstan stützen müsse mit Subventionen aus der zentralen Staatskasse. Ja, das war eine Art Entgelt dafür, dass wir gegenüber Moskau keine politischen Ansprüche äußern. Und als wir dem gemeinsamen russischen Wirtschafts- und Steuerraum angegliedert wurden, bekamen wir so 63 Milliarden Rubel, rund eine Viertelmilliarde Franken aus der Moskauer Staatskasse. Yassak nannten das hier die Mongolen im Mittelalter. Ja, wir haben uns gewissermaßen vom Moskauer Fürsten entschädigen lassen. Im Norden der Stadt Kasan schmaucht und dampft es. Wir befinden uns auf einem der modernsten Fabrikgelände von Tatarstan bei der Firma Kasan Orksintes. Die zahlreichen Fabrikationsgebäude des Betriebes sind durch ein wildes Labyrinth von Aluminiumrohren miteinander verbunden. Aus zwei Kühltürmen raucht es, aus mehreren Kaminen lodern Flammen. Bei Kasan Orksintes werden rund 40% der in Russland benötigten Polyethylenprodukte gefertigt, insbesondere Rohre für den Wasser-, den Öl- und Gastransport. Kasan Orksintes exportiert seine Produkte aber auch ins Ausland. In einer der Werkshallen werden lange, schwarze Wasserleitungsrohre fabriziert. Langsam wie schier endlos scheinende Schlangen werden hier die frisch geformten Rohre automatisch von Anlage zu Anlage gezogen. Ildar Galie ist stellvertretender Leiter der Kunststoffrohrfabrik.
Polyethylen нам поступает с 157-го цеха путем пневмопровода по проводу.
Das Polyethylen kommt zuerst über eine spezielle Leitung zu uns in einen Speicher. Von hier aus wird es in einen Schmelzraum gebracht. Danach wird die Masse nach Wunsch geformt, zu langen Rohren, welche schließlich durch mehrere Abkühleinrichtungen gezogen werden. Schließlich werden die Rohre so geschnitten, wie das unsere Kundschaft von uns wünscht, und die Rohre kommen auf einem großen Haspel aufs Abhollager. Neben der Erdölfirma Tatneft gilt diese Polyethylenfabrik als einer der modernsten, der ertragreichsten und zukunftsträchtigsten Betriebe Tatarstans. Er beschäftigt rund 9000 Mitarbeitende. Nur durch Geschick habe man Kasan Orksintes aus insgesamt 8 verschiedenen sowjetischen Betrieben zu einer Fabrik vereinen können, meint Lilia Nuretdinova, die Leiterin des fabrikeigenen Pressedienstes. Unser Betrieb ist diesbezüglich einmalig, weil hier nach der Auflösung der Sowjetunion alle Anlagen vereint und zusammengehalten wurden. Es hatte nämlich zuerst mehrere Versuche gegeben, die Fabriken aufzuteilen und verschiedenen Interessenten zu verkaufen. Die Fabriken sind dann aber als ein Betrieb in eine Aktiengesellschaft überführt worden und sie bilden heute einen geschlossenen, vernetzten Kreislauf. So sehr es der tatarischen Regierung in den letzten 2 Jahrzehnten auch gelungen ist, Vorteile aus der Sonderstellung ihrer Teilrepublik zu sichern, so sehr wird aber andererseits auch von Moskau und von besonders mächtigen russischen Staatsbetrieben aus immer wieder versucht, Tatarstans wirtschaftliche Goldquellen anzuzapfen oder sogar tatarische Betriebe in die Knie zu zwingen. Für diesbezügliche Schlagzeilen sorgte kürzlich ein wirtschaftlicher Erpressungsversuch des russischen Gazprom-Konzerns. Gazprom versorgt nämlich Kasan Orksintes mit den wichtigsten Rohmaterialien und verfügt dabei über eine Monopolstellung. Mit organisatorischem Druck im Verwaltungsrat von Kasan Oxyntes und dann vor allem auch mit der Forderung nach massiv höheren Preisen fürs Rohmaterial wollte Gazprom offenbar gar die Besitzverhältnisse bei der Firma Kasan Oxyntes zugunsten von Gazprom verändern. Gazprom werde eben zu solchem Geschäftsgebaren geradezu ermuntert, kritisiert Juri Alajew, der Chefredaktor der tatarischen Tageszeitung Vremya Idyengi. Gazprom ist dank Putin so einflussreich im Land geworden und versucht nun eben, sich so viel Macht wie nur möglich zu sichern. Nur Schaimiews Vermittlung sei es schließlich zu verdanken, dass höchste Moskauer Regierungsstellen die Gazprom-Führung schließlich doch noch zurückgepfiffen und von ihrem Vorhaben abgehalten hätten, heißt es in Kasan. Die Führung Tatarstans wird auch in Zukunft gegenüber Moskau dafür kämpfen müssen, dass die Selbstbestimmungsrechte an der Wolga nicht weiter beschnitten werden. Dabei sollte man sich in Moskau eigentlich auch bewusst sein, dass es insbesondere solchen Autonomierechten zu verdanken ist, dass sich Tatarstan in den letzten 2 Jahrzehnten wirtschaftlich besonders gut entwickeln konnte. Der geschickte Umgang mit Selbstbestimmungsrechten und vor allem auch die Übernahme von gesellschaftlicher Eigenverantwortung haben in Tatarstan aber auch dazu beigetragen, dass hier Christen und Muslime friedlich zusammenleben, sich den Regeln des säkularen Staates verpflichtet fühlen und dass der soziale Friede bewahrt und gefördert werden konnte. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in Russlands Regionen werden seit der Machtübernahme in Moskau durch Wladimir Putin allerdings mehr behindert denn gefördert. Sicher, der zurückgetretene tatarische Präsident Schaimiew war ein Apparatschik, allerdings einer, der im Volk verankert ist und sich diesem offenbar auch verpflichtet fühlt. Und zum religiösen Frieden in Tatarstan meinte Mintimer Schaimiew im Interview: Man habe in Tatarstan eben auch auf die soziale Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger gesetzt und sich beispielsweise davor gehütet, für die religiösen Gemeinden irgendwelche präventiven Gesetze und Vorschriften zu erlassen. Und Schaimiew erinnerte dabei an einen Grundsatz, an den man sich in Tatarstan ganz besonders gerne halte.
«Нельзя».
Bei uns in Tatarstan gibt es ein Sprichwort. Man sollte sich nicht an Stellen seines Körpers kratzen, wo es einen nicht juckt. Dies war für mich jedenfalls im übertragenen Sinne stets eine Grundregel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.